NDR Info. Blickpunkt Diesseits. Das Magazin aus Religion und Gesellschaft.
Dazu begrüßt sie Kirsten Westhus. Guten Morgen. Wir berichten heute aus Münster, wo am Mittag der 101. Katholikentag zu Ende geht. Suche Frieden, lautete das Motto, das in der Stadt des Westfälischen Friedens seit dem Mittwoch von mehr als 50.000 Dauerteilnehmern und rund 25.000 Tagesgästen mit Leben gefüllt wurde. Wir blicken in unserer Sendung unter anderem auf das Friedenspotenzial der Religionen. Wir beleuchten die Diskussion über Kultur und Identität und den Begriff des christlichen Abendlandes. Außerdem unser Thema die Ökumene. Und Sie hören ein Gespräch mit dem Autor Erik Flügge über katholische Debattenkultur sowie zum Ende der Sendung einen Kommentar. Das Motto des Katholikentags, Suche Frieden, war angesichts der weltweiten Spannungen und Konflikte, ob nun Syrien, Nordkorea oder der Ausstieg aus dem Atomabkommen, erstaunlich aktuell. Und so nehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viele verschiedene Impulse mit nach Hause.
Ich hoffe, dass dieses Gefühl, was die Leute jetzt miteinander haben, dass sich das auch in den Alltag weiterträgt. Und nicht, dass ab Montag, wenn alle wieder an ihrem Schreibtischstuhl sitzen, sie auf einmal wieder nach unten treten.
Die Freundschaft und die Gemeinschaft, die wir an den Katholikentag heute haben, ist ein schöner Aspekt für den Frieden. Und ich hoffe, dass das auch weitergeht.
Allein, dass die Leute so entspannt sind und dass sie so alle friedlich auch hier zusammensitzen und dass es ein riesen Friedensfest und Familienfest auch mit dabei ist.
Im Namen der Religion wurden und werden Kriege geführt. Aber die Religionen haben auch Friedenspotenziale, betont die katholische Theologin Johanna Rahner, Professorin für Dogmatik und Ökumene an der Uni Tübingen, gegenüber NDR Info.
Ich denke, dass es häufig der Eindruck ist, dass die Religionen ja das Problem sind, wenn es um die Frage des Friedens geht, dass von ihnen ein Gewalt, ein Kriegspotenzial ausgeht. Und der Katholikentag hat versucht, das deutlich zu machen, was innerhalb auch der theologischen Diskussion, sei es jetzt mit den Muslimen, mit den Vertretern des Islam, aber auch mit anderen Religionsgemeinschaften, deutlich wird, dass die Religionen selber ein Potenzial des Friedensstiftens haben. Dass das gehoben werden muss, dass darüber auch gesprochen werden muss, dass das im Dialog geschehen kann und muss, um das interne Friedens- und friedensstiftende Potenzial auch deutlich werden zu lassen.
Um ganz konkret zu berichten, wie Frieden zwischen den Religionen im Kleinen anfangen kann, waren die Hamburger Katholikin Brigitte Jaschke und die Lübecker Muslimin Fatima Imari auf einem der großen Podien des Katholikentags vertreten. Sie engagieren sich im interreligiösen Frauennetzwerk in Hamburg, wo seit 2012 rund 20 Frauen verschiedener Religionen und Konfessionen zusammenarbeiten, um Vorurteile abzubauen und den Glauben der anderen kennenzulernen. Diese Arbeit wirkt friedensstiftend, sagen Brigitte Jaschke und Fatima Imari.
Für mich ist Religion etwas Verbindendes und mein Glaube ist etwas Verbindendes, weil ich durch meinen tief in mir verankerten Glauben einen großen Respekt zu Andersgläubigen empfinde. Aber ich kann nachvollziehen, dass Religion auch einen ausschließlichen Charakter bekommen kann, wenn Menschen sie so praktizieren. Also ich kann es nachvollziehen, wenn Menschen zum Beispiel durch mein Tuch das Gefühl haben, ich würde mich abgrenzen von einem bestimmten Lebensweg oder Lebensstil, der vielleicht hier akzeptierter ist als woanders.
In Ihrer Arbeit im interreligiösen Frauennetzwerk, im Miteinander, kommen Sie da auch an Grenzen?
Generell würde ich sagen, gibt es schon Konflikte. Also es ist nicht so, dass so ein Netzwerk ganz ohne Konflikte arbeiten kann. Es gibt Konflikte, es gibt auch Themen, wie die politischen Ansichten immer wieder mal auch angefragt werden, das Thema Antisemitismus oder Nahostkonflikt, wie wirkt sich das auf unsere Arbeit aus? Das sind Themen, die angesprochen werden, die angestoßen werden, die aber wir bis jetzt relativ ruhig umschifft haben. Also, wo wir einfach gesagt haben, wir müssen diese Fässer irgendwann aufmachen. Und wir haben das auch fest vor, aber wir müssen eben auch tatsächlich Antworten ertragen können. Also wenn ich eben nur Toleranz üben kann gegenüber solchen Menschen, die mir ganz ähnlich sind, dann ist das keine große Kunst. Also Toleranz ist auszuhalten, dass andere Menschen anders sind als ich.
Sowohl in der katholischen Kirche als auch in muslimischen Gemeinden sind die Geistlichen Männer. Ist die Geschlechtergrenze eine Grenze?
Also ich kann es für uns sagen, dass wir natürlich verantwortliche Imame haben, aber wir haben auch sehr viele Frauen, die Theologinnen sind. Theologinnen, die uns an die Hand nehmen und uns, die nicht Theologinnen sind, einweisen in bestimmte Themen. Die gibt es durchaus, auch in muslimischen Kreisen.
Ich würde auch sagen, wir haben auch in der katholischen Kirche absolut hervorragende Theologinnen, die auch gerne mehr in Amt und Würden kommen würden, die sich gerne mehr beteiligen würden an dieser katholischen Kirche, die aber von der Amtskirche daran gehindert werden. Und die Frage nach dem Diakonat der Frau wird ja immer dringlicher und die wird immer massiver geführt. Wenn ich da zum Beispiel an meinen Verband, die KfD, denke, die da schon seit vielen, vielen Jahren aktiv ist und versucht, dieses Thema immer weiterzubringen.
Brigitte Jaschke und Fatima Imari vom Interreligiösen Frauennetzwerk aus Hamburg. Kopftuch, Kreuz und Kippa. Die Ereignisse der vergangenen Wochen spiegelten sich natürlich auch in den Diskussionen und Veranstaltungen in Münster wider. Wie hängen religiöse und kulturelle Identität zusammen? Was bedeutet es, vom christlichen Abendland oder Morgenland zu sprechen? Und dann war da noch die AfD. Ein Politiker dieser Partei war erstmals offiziell auf einem Katholikentag vertreten. Burkhard Schäfers über Heimat, Identität und Werte.
Statt Frieden gab es Streit und Demonstrationen, weil ein AfD-Politiker erstmals offiziell auf einem Katholikentag sprechen durfte. Volker Münz, religionspolitischer Sprecher seiner Partei, diskutierte mit anderen Abgeordneten über das Verhältnis von Staat und Religion.
Es geht doch hier darum, was Kirchenvertreter offiziell verkünden und sich in Politik einmischen, was nicht ihre Aufgabe ist.
In Münster gibt es übrigens einen, der liegt da im Dom, habe ich heute besucht, ja. Den Bischof von Galen. Den sollte man sich mal angucken.
Kardinal von Galen kritisierte während des Zweiten Weltkrieges in seinen Predigten vehement die NS-Diktatur. Münz bekam in der Debatte viel Kontra, auch von der Berliner Grünen-Politikerin Bettina Jarasch.
Was die Polen und die Ungarn tun, die weigern sich, Flüchtlinge aufzunehmen, die nicht ihrer Kultur entsprechen. Das ist ja die eigentliche Weigerung. Und ich vermute mal, dass Sie so viel über das christliche Abendland und die Kultur gesprochen haben, dass Ihr eigentlicher Vorwurf auch in diese Richtung zielt.
Das Abendland. Mit der Frage danach beschäftigten sich mehrere Veranstaltungen des Katholikentags. Schnell wurde klar, dies ist alles andere als ein eindeutiger Begriff, wie manche suggerieren. In der Geschichte galt zunächst das westliche Europa als Abendland. Im Kalten Krieg wurde gelegentlich Nordamerika einbezogen, später auch Teile Osteuropas. Selbst die religiöse Zuschreibung sei irreführend, sagt die Islamwissenschaftlerin Claudia Ott von der Universität Göttingen.
Christliches Abendland gibt es so auch nicht. Im christlichen Bereich ist ja die Wurzel im Morgenland. Die ganzen Ereignisse der christlichen Geschichte spielen im Morgenland. Die ersten 800 Jahre der Kirchengeschichte spielten exklusiv, einzig und allein im Morgenland. Und die Ostkirchen, die orientalischen Kirchen, leben diese morgenländische, orientalische Tradition bis heute. Man muss eben sehr aufpassen, dass man nicht zu sehr vereinfacht und nicht zu sehr zum Beispiel Morgenland mit Islam und Abendland mit Christentum gleichsetzt.
Abendland, dieser Begriff wird derzeit politisch gern mit Blick auf Identität verwendet, auf Zugehörigkeit und zugleich Abgrenzung. Das werfen Kirchenvertreter auch dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder vor, dessen Regierung jüngst anordnete, dass in Behörden in Bayern Kreuze hängen müssen. Söders Begründung, das Kreuz stehe für ein, so wörtlich, Bekenntnis zu den Grundwerten. Dass indes die Grund- und Menschenrechte exklusiv auf dem Christentum fußen sollen, dem widersprach der katholische Theologe und Menschenrechtler Professor Hanna Bielefeld.
Das Kreuz draufzulegen und sagen, ja, ist ja eigentlich unser Ding, ist historisch zu simpel, aber vor allem ist es politisch verheerend, weil das Kreuz da im Grunde genommen zu einer Türschwelle erhoben wird, zu einer Grenzmarkierung. Und wenn man meint, grundrechtliche Normen, gerade die Menschenrechte, die Menschenwürde, auf diese Weise zu markieren, dann heißt es, wir reduzieren sie eigentlich zu Prinzipien einer Hausordnung. Ich habe übrigens gar nichts gegen Kreuze im öffentlichen Raum, aber ich habe was dagegen, wenn ein Ministerpräsident mit dem Hammer sie überall annagelt.
Bielefeld forderte Politiker auf, in ihren Äußerungen über Heimat und Identität eindeutige Begriffe zu verwenden und so schwammige, ideologisch besetzte wie Abendland zu vermeiden. Die Kirche müsse dem erstarkenden Nationalismus entgegentreten, da waren sich auf dem Katholikentag die meisten einig. Die universellen, vielerorts bedrohten Menschenrechte gelte es zu verteidigen, nicht aber zu vereinnahmen.
Wenn die Menschenwürde nur eine Quelle hätte, dann wäre der Einsatz für Menschenwürde und für die Rechte, die die Menschenwürde schützen sollen, ja möglicherweise eine neue Kreuzzugsbewegung. Also dann müssten wir eine spezifisch kulturelle Entwicklung jetzt für die Welt insgesamt durchsetzen. Nein, es gibt sehr viele auch historische Erzählungen, die die Menschenrechte plausibel machen. Und das ist nicht Copyright made by the West.
Die Wertedebatte wurde also auch auf dem Katholikentag geführt, deutlich differenzierter als in etlichen politischen Diskursen.
Ein Beitrag von Burkhard Schäfers. Neben den gesellschaftlichen und politischen Diskussionen kamen auf diesem Katholikentag auch die aktuellen innerkirchlichen Debatten auf den Tisch, wie zum Beispiel die Frage nach dem gemeinsamen Mahl für konfessionsverschiedene Ehepaare, die Forderung nach der Weihe für Frauen und Zukunftsperspektiven einer schrumpfenden Kirche. Ich habe mit dem Autor Erik Flügge gesprochen, der in der vergangenen Woche sein neues Buch veröffentlicht hat: Kirche für viele statt heiligem Rest. Ich wollte wissen, wie er die Streit- und Debattenkultur auf dem Katholikentag beobachtet.
Also ehrlich gesagt war ich vor dem Katholikentag wesentlich skeptischer bezogen auf das, was hier stattfindet, als ich es jetzt erlebe. Ich hatte im Vorfeld bei der Vorberichterstattung die Sorge, dass wir eigentlich nur über dieses eine Podium streiten, auf dem die AfD mit drauf sitzt. Das sah ja wochenlang so aus. Dann hätte ich diesen Katholikentag tatsächlich für ziemlich vergeudete Zeit gehalten, nur um denen nochmal eine Bühne zu bieten. Was ich jetzt erlebe hier in Münster ist, dass tatsächlich die Podien, auf denen über die Zukunft der Kirche gestritten wird und über unsere Regeln gestritten wird, rappelvoll sind. Es ist sehr, sehr viel Debatte da. Die Leute unterhalten sich auch auf der Straße darüber. Und natürlich ist so ein Katholikentag auch immer einfach nur auch ein Fest, bei dem sich alle mal freuen, dass wir viele sind.
Und wird da richtig gestritten oder ist das mehr ein Streit, der an der Oberfläche stattfindet?
Also es gibt Podien, auf denen streiten die Laien unter sich, weil sich dann auch der Klerus denen entzieht, also nicht kommt oder die Debatte nicht sucht. Es gibt andere Themen, bei denen dann auch kreuz und quer gestritten wird. Aber im Katholizismus ist ja nicht die Frage, wie ernsthaft der Streit geführt wird, sondern wie nah der Streit an die Hierarchie ranrückt, die es am Ende entscheiden kann.
Ein Streit ist gerade sehr nah an die Hierarchie rangerückt. Die deutschen Bischöfe streiten sich sogar öffentlich um dieses Thema, um die Diskussion um den Kommunionempfang. Sie gehen damit an die Öffentlichkeit, machen ihre Positionen klar und werfen sich auch gegenseitig Dinge an den Kopf. Hilfreiche Spannung?
Eigentlich ist das, was man sich im Katholizismus von amtskirchlicher Seite her ja immer wünscht, Ruhe im Karton. Also bloß keinen Streit nach außen tragen. Ich glaube, aktuell findet was sehr Interessantes für die Mitglieder der beiden großen Kirchen statt. Man kann mal sehen, dass im Katholizismus nicht immer nur so alleinige Wahrheiten existieren, bei denen alle sich gleichzeitig sicher sind, sondern dass man miterleben kann, dass um Positionen innerhalb der katholischen Kirche gerungen wird, dass sie manchmal sogar mit Mehrheit getroffen werden und dass man dann eben doch wieder versucht, aufeinander zuzugehen. Von dem her finde ich diesen Streit sehr produktiv, auch wenn er, glaube ich, für die Beteiligten emotional gerade sehr, sehr belastend ist.
Sie haben ein neues Buch geschrieben, Kirche für alle statt heiligem Rest. Jetzt sind wir auf dem Katholikentag. Ist das eine Veranstaltung für diesen heiligen Rest, von dem Sie sprechen?
Das Buch heißt Kirche für viele. Das regt alle auf, also nicht Kirche für alle. Das finde ich schon mal ganz spannend. Und dieses Buch, die Kirche für viele statt heiligem Rest, hat die Grundthese, dass die allermeisten Sozialformen, die wir innerhalb der katholischen Kirche haben, eben nur für 10% unserer Mitglieder funktionieren, nämlich die, die in die Gemeinden kommen. Und natürlich ist auch ein Katholikentag hier in Münster so eine Veranstaltung. Es kommen die Aktiven aus den Gemeinden aus dem ganzen Bundesgebiet zusammen. Und es gibt hier in Münster noch die Sondersituation, dass natürlich große Teile der Stadtbevölkerung hier teilnehmen. Das heißt, bezogen auf Münster ist es nicht der heilige Rest, aber bezogen auf die Gesamtveranstaltung, auf das ganze Bundesgebiet, ist es schon wieder ein Treffen der Aktiven in der Kirche. Und das ist auch nichts Schlimmes, dass die Aktiven sich treffen, wenn hier auch darüber geredet wird, wie man diejenigen erreicht, die heute inaktiv sind. Und an vielen Stellen ist mir das noch zu wenig Thema, also dass es immer nur um die Frage geht, wie würden wir uns wohler fühlen, welche Gottesdienstform hätten wir gerne, ohne dass wir uns ganz strukturiert damit auseinandersetzen, was ist eigentlich mit 9 von 10 Katholiken, für die die Gemeindearbeit, wie wir sie heute leben, nicht funktioniert.
Und was wären Diskussions- und Debattenthemen, die genau für diese 9 von 10 Menschen interessanter wären als die Frage nach dem Kommunionempfang oder der Weihe für Frauen?
Es gab hier eine ganz tolle Veranstaltung des Bistums Essen. Die haben eine Studie gemacht zu Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind und haben die einfach mal befragt. Und haben dabei festgestellt, dass das, was die allermeisten dieser 9 von 10 Katholiken, die eben nicht aktiv in der Gemeinde sind, vermissen und die bei einigen dann sogar bis zum Austritt führt, ist der persönliche Kontakt zu ihrer Kirche in irgendeiner Form. Und was für die nicht funktioniert, sind die Angebote im Gemeindehaus oder in der Kirche, wo man immer eine neue Gottesdienstform entwickelt oder einen neuen Nachmittag, an dem man kommen soll. die Barriere dazu, in die Kirchengemeinde hineinzugehen, die Leute kennenzulernen, ist zu hoch. Das heißt, für mich in der Konsequenz, und das ist auch das große Thema meines Buches, dass wir das Prinzip umkehren müssen, weniger Angebote schaffen, sondern mehr rausgehen, an Haustüren von unseren eigenen Kirchenmitgliedern klingeln. Das ist nicht so wie bei den Zeugen Jehovas, also nicht zu fremden Leuten gehen, um sie zu missionieren, sondern zu den eigenen Leuten gehen, damit man sich überhaupt mal wieder kennenlernt und dabei vielleicht auch für die Aktiven in den Kirchengemeinden was Spannendes Neues über den eigenen Glauben zu lernen.
Thesen des Autors Erik Flügge.
Lassen Sie uns Wege suchen, den gemeinsamen christlichen Glauben auch durch gemeinsame Teilnahme am Abendmahl und Kommunion zum Ausdruck zu bringen. Ich bin mir sicher, abertausende Christen in konfessionsverschiedenen Ehen hoffen darauf.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der selbst in einer konfessionsverschiedenen Ehe lebt, sprach auf dem Katholikentag aus, was auch viele ökumenische Paare im Norden bewegt. Der Kommunionsempfang steht zwar gerade im Mittelpunkt der katholischen Debatte, aber es gibt auch noch andere Punkte im ökumenischen Diskurs. Kardinal Reinhard Marx und der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Heinrich Bedford Strom, zeigten sich bei gemeinsamen Auftritten in Münster gewohnt freundschaftlich und vertraut. Hans-Michael Ehl über die Ökumene auf dem Katholikentag.
Man spürt es, hier sprechen zwei Freunde über ein Thema, das sie verbindet. Der katholische Kardinal Reinhard Marx und der evangelische Bischof Heinrich Bedford Strom. Vertrauen sei für die Ökumene, für das Zusammenleben der christlichen Konfessionen unverzichtbar, sagt Bedford Strom.
Sie alle haben ja solche Beziehungen, wenn sie nicht sogar verheiratet sind mit einem Menschen anderer Konfession. Und dann erleben sie das doch, dass dieses Vertrauen da ist. Und wenn es irgendwas gibt, wo es schwierig wird, dann zehren Sie von dem Vertrauen. Das ist genau der Grund, warum Sie dann, wenn es schwierig wird, nicht auf den anderen zeigen und öffentlich zum Beispiel sagen, wie konntet ihr nur, sondern miteinander reden.
Einig sind sich beim Diskussionsforum zur Ökumene jedenfalls alle, dass in den vergangenen Jahrzehnten enorme Fortschritte erzielt wurden im Zusammenleben von Protestanten und Katholiken, auch in theologischen Fragen. Zielbild dürfe nicht sein, so Marx, den anderen bloß von der eigenen Position zu überzeugen.
Also es gibt die, die einfach nur meinen, wie es jetzt ist es doch in Ordnung, wir erkennen uns gegenseitig an und damit ist ja alles gesagt. Das finde ich nicht in Ordnung. Die andere Seite, das andere Extrem ist aus meiner Sicht zu sagen, ihr werdet mal alle schön katholisch, dann ist es auch gut. Ja, das kann es doch nicht sein.
Es reiche nicht aus, über evangelische Schwierigkeiten, zum Beispiel mit dem Papsttum zu reden, meint Bedford Strom. Vielleicht brauche es neue Deutungen des Amtes, um es auch für evangelische Christen nachvollziehbar zu machen. Zumindest mit dem aktuellen Amtsinhaber verstehe er sich doch schon mal ganz gut.
Mein positives Verhältnis zu Papst Franziskus ist, glaube ich, kein Geheimnis. Das ist ja schon mal was wert, dass ein evangelischer Ratsvorsitzender so über den Papst redet.
Dass die beiden großen Kirchen in Deutschland inzwischen Schritte aufeinander zugegangen seien, erkennt die baptistische Theologin Andrea Strübend an.
Ich habe den Eindruck gewonnen, dass auch in diesem schönen und großartigen Versöhnungsprozess zwischen den beiden großen Kirchen in Deutschland die Vielfalt des Protestantismus, aber auch die Vielfalt der anderen Kirchen nicht vorkam. Und das ist besonders bedauerlich, weil das konfessionelle Zeitalter gerade die religiösen Minderheiten besonders verfolgt hat.
Es sei höchste Zeit, so Strübend, auch die kleineren protestantischen Kirchen in diesen Prozess einzubinden. Wichtig sei für die Ökumene, dass niemand den Eindruck gewinnt, er werde nicht beachtet oder über den Tisch gezogen, sagt die Ökumene-Dezernentin der evangelischen Kirche im Rheinland, Barbara Rudolph. Und sie hat dafür ein eindrückliches Bild.
Denn es gibt ein Geheimnis bei allen ökumenischen Projekten. Ein ökumenisches Baby wird nur geboren, wenn jeder und jede das Gefühl hat, Hebamme gewesen zu sein und es mit auf die Welt gebracht zu haben.
Das gelte vor allem für die ökumenische Zusammenarbeit in den Kirchengemeinden vor Ort. Dort sei sowieso sehr viel mehr möglich als gemeinhin angenommen. Thomas Sternberg vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken war es wichtig, darauf hinzuweisen. Und er kennt ein konkretes Beispiel aus einer katholischen Kirchengemeinde bei Münster.
Nebenan gibt es ein Dorf, in dem die Frage war, zu welchen anderen Gemeinden im Umkreis sie eingemeindet werden wollten in eine Pfarrfusion. Dann hatte man sich offensichtlich abgesprochen, die Mehrheit der Befragten hat auf den Wahlzettel geschrieben, mit der evangelischen Gemeinde von Nürnberg.
Und innerkatholisches Streitthema auch in Münster, ob evangelische Partner von Katholiken zur katholischen Kommunion zugelassen werden sollen oder nicht. Darüber stritten zuletzt öffentlich die katholischen Bischöfe. Als Gegner einer Öffnung trug der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki den Streit in den Vatikan. In einem Interview legte Wölki beim Katholikentag nach und mahnte erneut eine Lösung für die ganze Kirche an. Marx dagegen betonte, er habe beim klärenden Gespräch im Vatikan auf die gemeinsame Leidenschaft für die Ökumene hingewiesen, die er auch von seinen Mitbischöfen erwarte.
Ein Beitrag von Hans-Michael Ehl. Auf dem Schlossplatz werden schon die Vorbereitungen für den großen Abschlussgottesdienst getroffen, den Sie hier auf NDR Info von 10 Uhr an mitverfolgen können. Danach endet der 101. Katholikentag in Münster. Doch was wird bleiben von dieser Friedenssuche der Katholiken? Hören Sie einen Kommentar von Florian Breitmeier.
Das Leitwort von Münster passte mitten in die Zeit: Suche Frieden. Das galt für die geopolitische Lage, für die Wiederkehr eines gefährlichen Nationalismus, für den ruppigen Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran und für die bedrückende Gewalt im Nahen Osten. Das galt aber auch für die katholische Kirche in Deutschland. Da streiten Bischöfe ja untereinander über die Frage, ob evangelische Ehepartner im Einzelfall zur Kommunion gehen können. Da kritisieren sich Oberhirten und Politiker gegenseitig und untereinander dafür, den jüngsten bayerischen Kreuzbeschluss entweder zu positiv oder zu negativ zu bewerten. Und da ringen katholische Theologen und Kirchenmitglieder leidenschaftlich um die Frage, ob man einen Vertreter der AfD beim Katholikentag auf ein Podium einladen soll oder nicht. So viel Streit und Diskurs war selten. Sicher weniger auf den großen Podien direkt, aber drumherum, auf den Plätzen, an den Ständen und in den Kneipen und somit dann doch wieder mittendrin in der Katholikentagsgemeinde. Es gab in Münster natürlich auch Friede, Freude, Feierstimmung und den einen oder anderen Schlager im Unterhaltungsprogramm auf den Bühnen zu viel. Aber die Diskussion über die innerkatholischen Themen, die Wut über politische und riskante Alleingänge, aber auch das Engagement gegen Hetze und Ausländerhass zeigen doch, dass der Katholikentag lebendig ist. Und vital ist vor allem seine Basis, die sich mit ihren zahlreichen Initiativen und Projekten auf der Kirchenmeile präsentierte. Zum Klimaschutz, zur Integration, zur Teilhabe. Dort lässt sich ein Engagement bestaunen, das von unten wächst, im Glauben wurzelt und lokal verankert ist. Man mag diese Projekte manchmal belächeln oder über die eine oder andere Aktion den Kopf schütteln. Dennoch ist diese Form konkreter kirchlicher Graswurzelarbeit nicht das Schlechteste in einer Zeit, da einzelne Politiker in Rasenmähermanier radikal zusammenstutzen, was ihren wirtschaftlichen Interessen querkommen könnte, oder die einfach alles platt trampeln, was vor ihrer Amtszeit an diplomatischen Hoffnungspflänzchen so alles gewachsen ist. Mit dieser Form der egoistischen Politik und egozentrischen Kommunikation lagen die allermeisten in Münster über Kreuz. Das ist auch gut so. Denn dadurch, dass viele Menschen bei Kirchen- oder Katholikentagen aufkreuzen, durchkreuzen sie auch einen destruktiven Pessimismus, der sich mit einer oft zynisch-skeptischen Art in der politischen Meckerecke bequem gemacht hat. Man kann das machen, keine Frage. Dem sozialen Zusammenhalt dient es sicher nicht. So gesehen ist es wichtig, wenn mit Blick auf die viel zitierte Verrohung der Sitten beim Katholikentag tausende Menschen in einer Halle zusammenkommen, um erst einmal zuzuhören. Viele wollen verstehen, nachdenken und dann entscheiden. Ihnen liegt weniger am schnellen Tweet oder dem derben Kommentar im Internet. Suche Frieden. Hier zeigt sich ein Auftrag an die Kirche, an ihre Mitgliederinnen und Mitglieder. Wenn die Welt aus den Fugen ist, wie das oft in Münster zitiert wurde, wenn diplomatisch, politisch, aber auch innerkatholisch so einiges aus dem Tritt geraten ist, dann könnte von der Friedens- und Fahrradstadt Münster, der guten Gastgeberin des Katholikentags, folgende Erkenntnis ausgehen. Das Leben ist wie Fahrradfahren. Um Balance zu finden, muss man in Bewegung bleiben. Und mit Blick auf die katholische Kirche, die Ökumene und einzelne Oberhirten könnte man hinzufügen, wer nur auf der Bremse steht, der fällt irgendwann einfach um.
Florian Breitmeier kommentierte. Und das war Blickpunkt Diesseits, das Magazin aus Religion und Gesellschaft, heute aus Münster vom 101. Katholikentag. Am Mikrofon verabschiedet sich Kirsten Westhus. Vielen Dank für Ihr Interesse.
Thank you. NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.